Ja, heute Morgen sind doch einige neue Gesichter da, für mich jedenfalls neu, die ich an den Abenden noch nicht gesehen habe. Ich bin der Wilfried, ich komme aus Hessen, aus dem Landkreis Fulda, kleine Stadt, die heißt Hünfeld. Unsere jungen Leute sagen Chickenfield. Und da durfte ich jetzt 4 Tage lang bei euch sein. Und wir haben über das geistliche Leben eines Christen nachgedacht und wollen heute Morgen jetzt schließen mit diesem Thema, im geistlichen Leben wachsen. Wir haben eben von Manfred schon etwas gehört dazu. Ja, da könnte ich jetzt viele Texte der Bibel lesen, an denen wir das Thema entfalten könnten. Ich beginne mit Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3. Ich möchte es am Epheserbrief zeigen. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3. Während ihr aufschlagt, es gab ja mal einen chinesischen Christen. Sein Name war Ni To Sheng, aber wir kennen ihn besser als Watchman Ni. Und der hat ein klassisches Büchlein geschrieben, das seht ihr hier abgebildet, uralt. Sitze, wandle, stehe. Dargestellt durch die Streichholzmännchen. Sitze, wandle, stehe. So hat er den Epheserbrief in 3 Teile gegliedert und das trifft es auch sehr gut. Und wir verwenden heute Morgen seine Gliederung, da wird er nichts dagegen haben, und füllen es dann mit anderen Gedanken. Also, wir haben schon den ersten Punkt, Sitze. Epheser 1, Vers 3. Paulus schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das wäre eigentlich genug für heute Morgen. Da hätten wir genug Stoff, dieser eine Vers. Aber wir wollen ja das Thema entfalten. An diesen 3 Punkten sitze, wandle, stehe. Paulus beginnt seinen Brief an die Epheser nicht mit dem, was wir als Christen tun sollen, sondern mit dem, was wir in Christus sind. Das ist ein großer Unterschied. Viele unserer Predigten, auch meiner Predigten, bestehen zum großen Teil aus Imperativen, aus Appellen, aus Aufforderungen. Und ja, es fehlt ja überall. Natürlich sollten wir mehr beten und mehr spenden und mehr helfen und mehr dienen. Überall fehlt es. Und nicht, dass ihr den Eindruck habt, im Neuen Testament gäbe es keine Imperative, keine Befehle. Oh doch, manche denken, das gibt es nur im Alten Testament. Ich habe eine Liste, da hat ein englischer Autor alle gezählt, alle Imperative im Neuen Testament. Haltet euch fest, 1154 Imperative im Neuen Testament. Wachet, betet, suchet, klopfet an, alles Imperative. Also das kommt schon vor. Aber trotzdem, Paulus beginnt den Epheserbrief nicht mit einem Imperativ. Jetzt reißt euch mal zusammen und macht mehr und investiert euch. Nein, er beginnt mit dem, was wir in Christus sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Damit beginnt er. Und ich habe ja eben beim Lesen schon betont, mit jeder geistlichen Segnung. Um das annähernd verstehen zu können, müssen wir wissen, dass der Segensbegriff, den wir ständig gebrauchen, wir führen das Wort ständig im Mund. Ich weiß, ich habe nicht gezählt, wie oft heute Morgen in diesem Gottesdienst schon das Wort Segen vorkam. Wir gebrauchen das andauernd, wir wünschen uns Segen, aber viele Christen wissen nicht, dass der Segensbegriff sich im Lauf der Heilsgeschichte verändert hat, gewandelt hat. Mit anderen Worten, Segen im Alten Testament war nicht dasselbe wie der Segen, von dem Paulus hier spricht in Epheser 1, Vers 3. Und um das verstehen zu können, bitte ich euch, dass wir einen Abstecher, einen Exkurs ins Alte Testament machen. Ihr wisst schon, ich lasse hier nicht 35 Bibelstellen nacheinander aufschlagen, aber wenn mal eine Stelle aus dem Alten Testament Licht gibt für unser Thema, warum sollten wir sie nicht lesen? 5. Mose 7, wir lesen Vers 11 bis 16a. Ist immer gut, eine ganze Bibel mitzubringen in die Versammlungen. Ich habe es am Donnerstagabend schon gesagt, wenn der Vortrag langweilig ist, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Bringt sie lieber mit, ich meine es gut mit euch. Bringt sie lieber mit. Nein, natürlich, damit wir anstreichen können und reinschreiben können. Ich werde euch gleich anschließend meine Bibel zeigen in ein paar Minuten. Wir lesen jetzt erstmal 5. Mose 7, Abvers 11. Jetzt sind wir in einer anderen Heilszeit. Israel, Zeit des Gesetzes. Und Gott sagt durch Mose zu seinem Volk, so sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Und es wird geschehen, dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut, wird der Herr dein Gott dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Jetzt kommt's. Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, dein Most, dein Öl, den Wurf deiner Rinder, den Zuwachs deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern, das heißt mehr als alle Völker. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Seht ihr, was das erste Merkmal alttestamentlichen Segens war? Fruchtbarkeit. Viel Land, viel Vieh, viele Kinder. Das wird hier genannt beim alttestamentlichen Segen. Fruchtbarkeit. Jetzt sagt ihr, Moment mal, das gibt's doch heute in Wallstätten auch noch. Hier sind doch einige, die haben ein Stückchen Land, 500 Quadratmeter und ein Häuschen drauf. Einige haben Vieh, Zwergkaninchen und Meerschweinchen und solche Sachen. Und einige haben Kinder. Ich habe eben die ganze Herde gesehen. Ja, natürlich gibt es das heute auch noch, Fruchtbarkeit. Aber keiner von uns sagt, oh, der hat ein Land, das muss ein Christ sein. Der hat Vieh, jetzt weiß ich es ganz sicher. Der hat auch noch Kinder. Hundertprozentig ist das ein Christ. Nein, das haben doch nicht Christen auch. Vielleicht noch mehr. Land und Vieh und Kinder. Das ist doch kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Schon gar kein Alleinstellungsmerkmal. Aber damals, wenn einer gesegnet war im alten Bund, dann konnte man es erkennen, Fruchtbarkeit. Und darum war es für Frauen noch viel schlimmer, wenn sie keine Kinder haben konnten, weil das hieß, sie konnten nicht beitragen zum Wachstum des Volkes Gottes. Das Volk wuchs durch Geburt, heute durch Wiedergeburt, etwas ganz anderes. Und dann geht's weiter, das zweite Merkmal, das hier genannt wird, Vers 15, und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Habt ihr das gehört? Jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern wird sie auf alle deine Hasser bringen. Das zweite Merkmal, Gesundheit. Nun sind hier viele, die sich einer relativen Gesundheit erfreuen. Ich auch, relativ. Ja? Und dafür sind wir sehr dankbar. Aber keiner von uns ist mehr ganz gesund. Keiner. Wer das meint, war nur bei einem Arzt, der ihn nicht gründlich genug untersucht hat. Ja, tut mir leid, keiner von uns ist mehr ganz gesund, aber viele erfreuen sich einer relativen Gesundheit. Damals volle Gesundheit. Und das dritte, Sieg über die Feinde. Wir lesen noch Vers 16a, und du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir preisgibt. Seht ihr, hier wird auf klassische Weise zusammengefasst, was alttestamentlicher Segen war. Ich behaupte nicht, dass die alttestamentlichen Gläubigen nicht auch den Segen einer innigen Gemeinschaft mit Gott erlebt haben. Doch, doch, das sehen wir an den Psalmen und an vielen anderen Stellen. Aber hier wird der alttestamentliche Segen beschrieben und er wird so zusammengefasst. Fruchtbarkeit, Gesundheit, Sieg über die Feinde. Aber dieser Segen, der hatte einen großen Nachteil, einen riesen Nachteil. Er war nur geliehen. Es war nur ein Darlehen. Dieser Segen konnte wieder weggenommen werden. Nehmen wir doch mal einen alttestamentlichen Gläubigen. Ich weiß nicht, ob Hiob so ausgesehen hat, aber der hat mich irgendwie an ihn erinnert, ja? Nehmen wir doch mal Hiob, der war reich gesegnet. Das war der reichste Mann des Nahen Ostens damals. Und dann kommen die Hiobsbotschaften, die wir alle fürchten. Dann verliert er seine Fruchtbarkeit. An einem Tag bricht das Haus zusammen und alle 10 Kinder sind tot. Wer von uns kann einen solchen Verlust ermessen? Die Chaldäer rauben seine Herden. Er verliert seine ganze Fruchtbarkeit. Dann verliert er seine Gesundheit. Er wird krank. Er sitzt in der Asche und schabt mit einer Scherbe seine Geschwüre. Roger Liby, den ja viele von euch auch kennen vom Namen aus der Schweiz, er hat mal viele Vorträge über das Buch Hiob gehalten. Da sagt er, wahrscheinlich hat Hiob an einer Art von Pest gelitten. Das bringt furchtbare physische und psychische Schmerzen. Er verliert seine Gesundheit und er verliert auch seine Gunst. Er saß ja im Tor, das heißt, er war im Stadtrat seiner Stadt. Und er verliert die Gunst und ist isoliert und sitzt da in seiner Krankheit. Und dann kommen seine Freunde, die leidigen Hiobströster, und die machen zuerst etwas richtig. Die halten sieben Tage lang halten die Klappe. Das machen sie richtig. Sie könnt ihr lesen im Buch Hiob. Die haben 7 Tage geschwiegen. Und ihr Lieben, da ist mir etwas wichtig geworden. Auf Gefühle muss man immer mit Gefühlen antworten. Nicht mit Belehrung, nicht mit Worten. Und dann dem Menschen, der so einen Verlust erlitten hat, wollen wir dann mit Worten trösten. Also wenn du das kannst, mach das. Ich kann das nicht. Ich halte da meine Klappe. Ich drücke ihn, ich drück ihm meine Nähe aus, aber ich sag da gar nichts, wenn ich am Grab jemanden stehen habe. Mach du das, wie du das für richtig hältst. Ich mach's nicht. Auf Gefühle muss man mit Gefühlen antworten, nicht mit Belehrung. Die Bibel sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir sollen mit Gefühlen antworten, nicht mit Belehrung. Wenn du dann Ratschläge gibst, das sind dann Schläge, ja? Ratschläge. Und ich sage nochmal, wenn du es besser kannst als ich, mache es, aber ich kann es nicht. Hier, die machen zuerst was Richtige, aber dann kommen sie mit ihrer Theologie, die sie im Kopf haben, und sie alle haben den Ansatz, Hiob muss irgendwelche verborgenen Sünden in seinem Leben haben, sonst hätte Gott das nicht so zugelassen, so ein Verlust, so ein Elend. Auf jeden Fall wird ihm der ganze alttestamentliche Segen Schritt für Schritt weggenommen. Nach und nach. Und dann reagiert Hiob zuerst vorbildlich. Er sagt den weltberühmten Satz, den sogar die Buddhisten in Japan kennen. Lothar kann es vielleicht bestätigen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er reagiert vorbildlich. Und ihr Lieben, wenn Leute Verlust erlebt haben, die sind oft getragen von den Gebeten und der Anteilnahme der Verwandten und der Geschwister. Vergesst sie bitte nicht 3 Monate später oder 6 Monate später, dann stürzen sie in ein tiefes Loch, weil sie erst den Verlust realisieren. Vergesst sie dann bitte nicht. Und so war es auch bei Hiob, der stürzte furchtbar ab. Der hat den Tag seiner Geburt verflucht. Seine Frau, die hat er übrigens innerlich auch noch verloren, die sagt zu ihm, fluche Gott, sagt sie wörtlich zu ihm. Aber das hat Hiob nicht gemacht. Hiob hat nicht Gott geflucht, das hat er nicht gemacht. Also, und dann, wir wissen nicht, wie lange er im Dunkel gesessen ist, als er diesen unglaublichen Verlust erlebt hat. Aber eines Tages bricht wie so ein Strahl neutestamentlichen Segens in seine trübe Situation. Da ruft er plötzlich aus, auch diesen Vers kennen wir, der steht auf vielen Gräbern. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn es mir noch so dreckig geht und wenn ich alles verloren habe, aber eines weiß ich, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Wir alle kennen den deutschen Liederdichter Paul Gerhardt. Der hat im 30-jährigen Krieg 3 seiner 4 Kinder verloren. Und dann wurde ihm ein Lied geschenkt. Ich sage es noch einmal, das hat er nicht gemacht. Man kann keine Lieder machen. Das wurde ihm geschenkt. Und dann setzt er sich hin und schreibt das Lied. Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer wird mir den nehmen? Wer wird mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Merkt ihr, was er ausdrückt? Dieselbe Erfahrung wie Hiob. Den alttestamentlichen Segen, wenn ich so sagen darf. Seine Fruchtbarkeit, seine Kinder musste er hergeben, aber er versteht, Christus im Himmel, den wird mir niemand rauben. Den muss ich niemals mehr hergeben. Geistlicher Segen in der Himmelswelt, der Herr Jesus Christus und alles, was er für uns erworben hat. So, jetzt müsst ihr noch einen Schritt mit mir weitergehen. Wir sind immer noch bei diesem Übergang vom alttestamentlichen Segen zu dem Segen, von dem Paulus hier spricht im Epheserbrief. Der Hauptwendepunkt war natürlich das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Da war der Hauptwendepunkt. Warum? Unser Herr Jesus war ein Jude, das vergessen manche, ja. Die wollen ihm so ein europäisches Mäntelchen umhängen. Die Nazis damals haben ihm so ein germanisches Mäntelchen umgehängt. Er war ein Jude. Das Heil kommt aus den Juden. Und der Herr Jesus hatte als Jude, als Angehöriger des Volkes Israel, gar keine Fruchtbarkeit. Weder Land, noch Vieh, noch Kinder. Er hatte auch keine Gesundheit. Er war geschlagen mit unserer Krankheit, als er dort am Kreuz hing. Und er hatte auch scheinbar keinen Sieg über die Feinde. Scheinbar, die haben ihn ja dahin genagelt und wollen, dass er stirbt. Schaut, das Gegenteil von Segen ist Fluch. Und die Bibel sagt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Er trug unseren Fluch. Und das Zeichen des Fluches sind immer Dornen in der Bibel. Darum die Dornenkrone. Das ist nicht ein nettes Accessoire oder so. Das ist tiefe biblische Symbolik. Er trug unsere Sünde und den Fluch über unsere Sünde dort am Kreuz. Er wurde der Verfluchte. Und als er dort am Kreuz stirbt, unter unserem Schuld und Fluch beladen, bringt er den größtmöglichen Segen in diese Welt, den es gibt. Die Erlösung durch sein Blut. Das ist der große Wendepunkt, dort am Kreuz. Und jetzt gehen wir noch einen letzten Schritt und sind wieder bei dem Juden Paulus, auch ein Jude. Jesus aus dem Stamm Juda, Paulus aus dem Stamm Benjamin, die beiden Stämme des Südreiches haben wir hier. Und Paulus, der schreibt den Epheserbrief, wie wir wissen, 61 nach Christus von Rom aus. Und auch er hat keinen alttestamentlichen Segen. Er hat keine Fruchtbarkeit, kein Land, kein Vieh, keine Kinder. Er hat keine Gesundheit. Er hat mindestens dieses Augenleiden. Darum schreibt er mit so großen Buchstaben. Und er hat äußerlich gesehen auch keinen Sieg über die Feinde. Die halten ihn da fest. Er weiß nicht, ob er nochmal freikommt. Wir wissen heute, er kam nochmal frei. Er wusste es damals noch nicht. Und jetzt beginnt er seinen Brief so. Und jetzt muss uns dieser Vers aufleuchten. Heller als die Sonne. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder alttestamentlichen Segnung. Von wegen. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Und dann entfaltet Paulus in Epheser 1, Vers 3 bis 14, was geistlicher Segen in der Himmelswelt ist. Jetzt kommt der Augenblick, wo ich euch meine Bibel zeigen muss. Schaut mal, hier, also die ist ein bisschen bunt, ne? Die sieht aus wie die Insel Mainau zur Zeit der Tulpenblüte, wenn ihr die schon mal gesehen habt. Und wie die Landkarte des Christophorus Kolumbus, jede Entdeckung eingetragen. Und hier macht Paulus, wo er den geistlichen Segen beschreibt, hier diesen Abschnitt, den längsten Satz der antiken Literatur. Warum ist das wichtig? Sind keine Kinder da, die dürfen muss ich immer sagen, ihr dürft beim Deutschaufsatz nicht so lange Sätze machen, ja? Aber Paulus, der macht hier so einen einzigen langen Satz. Warum? Weil er zeigen will, ist der längste Satz der antiken Literatur. Man hat nicht so lange Sätze gemacht. Das hat erst der deutsche Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann wieder. Der hat Sätze über zwei Seiten gebildet, ja? Der durfte das auch. Aber Paulus, der macht hier absichtlich so einen langen Satz, weil er zeigen will, was ist geistlicher Segen in der Himmelswelt. Und wir haben hier jetzt den alttestamentlichen Segen kennengelernt. Jetzt müsst ihr das vergleichen in euren zwei Gehirnhälften. Ja? In ihm sind wir erwählt vor Grundlegung der Welt. Wer von uns kann das fassen? Gott hat Israel in dieser Zeit erwählt, als er Abraham aus Ur in Chaldäa rief. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist vor Grundlegung der Welt erwählt. Als es noch kein Universum gab, hat Gott sich in seinem Herzen vorgenommen, ich will meinem Sohn eine Braut geben. Da sitzt ein Teil der Braut. Hier, Menschen, die Christus finden, die ihn annehmen, die zu ihm kommen, die sein Heil ergreifen, die gehören dazu. In ihm erwählt vor Grundlegung der Welt. Da gibt es unter Christen unterschiedliche Ansichten, das weiß ich sehr wohl. Und du darfst deine eigene behalten. Ich will sie dir nicht wegnehmen. Ich will dir nur eins sagen. Wenn du glaubst, dass hier steht, Gott habe Menschen in den Christus hinein erwählt, da muss ich dir sagen, das stimmt nicht, das steht nicht da. Hier steht, in Christus sind wir erwählt vor Grundlegung der Welt. In ihm, da steht nicht, dass er den einen in den Christus reingewählt hat und den anderen nicht, das steht nicht da. Aber denk da mal in Ruhe drüber nach und bleib bei deiner Meinung, wenn du eine andere Erkenntnis hast. In ihm sind wir vorherbestimmt zur Sohnschaft. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Das hängt mit dem zweiten zusammen. Söhne sind immer auch Erben. Wir erben. Und in ihm sind wir mit dem Heiligen Geist als Unterpfand versiegelt worden. Schaut, seht ihr, dass das unendlich viel mehr ist als alttestamentlicher Segen? Noch einmal, wir sind dankbar für Fruchtbarkeit, wir sind dankbar für Gesundheit, wir sind dankbar, wenn wir nicht verfolgt werden, wenn wir Gunst beim Volk haben. Für alles wollen wir dankbar sein, aber das kann uns genommen werden. Persönlich oder als Volk, das kann uns genommen werden. Das ist nur geliehen, das ist nur einstweilen. Damit wir es nochmal richtig gegenüberstellen können, habe ich es hier auf eine Folie gepackt. Links, gelb, der alttestamentliche Segen, für den wir dankbar sind. Aber er kann genommen werden. Rechts, das hellblaue, das wird Gott niemals nehmen. Wer wird uns den Himmel rauben? Den und schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben. Das nimmt Gott nicht weg. Das nimmt er nicht. Und darum ist das so gewaltig, wenn wir verstanden haben, was geistlicher Segen in der Himmelswelt ist. Und der ganze weitere Epheserbrief, der zeigt, wie wir diesen geistlichen Segen in unser Leben holen können, wie wir den im praktischen Christenleben verwirklichen können, wie wir diesen Segen genießen können. Und darum folgt ein Gebet, nachdem Paulus eine wichtige Wahrheit entfaltet hat, betet er förmlich diese Wahrheit in die Herzen der Epheser hinein. Als ich zum ersten Mal in meinem Leben den Epheserbrief ausgelegt habe, vor 40 Jahren war das, habe ich dieses Gebet weggelassen, habe ich gedacht, ach, das ist nicht so wichtig. Ja, ich habe es einfach nicht geblickt, ja, das ist sehr wichtig. Alle geistlichen Wahrheiten müssen wir im Gebet in unser Leben holen und im Gebet festmachen und sagen, danke Herr, das gilt jetzt auch mir. Ich bin auch gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. So holen wir das in unser Leben, indem wir es im Gebet festmachen. Wenn ich morgens meine Bibel gelesen habe, wie heute Morgen, 4. Mose 33, ihr wisst schon, ich bin da gerade unterwegs im Alten Testament, dann bete ich hinterher, und danke Gott für das, was ich da gelesen habe und möchte es damit im Gebet in mein Leben holen. So geht das. Das geht nicht anders. Du glaubst es und du dankst Gott dafür. Und wenn wir danken, dann beweisen wir, dass wir es angenommen haben. So, jetzt haben wir den geistlichen Segen besprochen. Lass mich noch einen Satz dazu sagen. Es gehen immer wieder solche Wellen durch die Christenheit, gell? Immer wieder kommen Wellen und viele dieser Wellen kommen aus Amerika. Das habt ihr schon gemerkt. Und es ist noch nicht so lange her, 30 Jahre, auf einmal ging eine Welle durch die Christenheit und alle wollten den Toronto-Segen. Die Älteren können sich dran erinnern, ja? Und es sind alle nach Toronto gepilgert. Ich auch. Nicht um den Segen abzuholen, aber ich habe mir das mal angeguckt da vor Ort. Und dann kam der Pensacola-Segen aus Pensacola, Florida. Da sind alle dorthin. Ich auch. Nur um Artikel zu schreiben für Idea Spektrum. Ja? Aber versteht ihr, wie unnüchtern das ist und wie unbiblisch? Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wer bitteschön will uns mehr geben als das? Da müssen wir nicht irgendwo hin pilgern, nicht nach Toronto. Oh, jetzt werde ich es mir mit ein paar verderben. Da müssen wir auch nicht nach Sitsabantu in Afrika pilgern. Und wo denn noch hin? Nach Honolulu? Oder wo sollen wir denn den nächsten Segen abholen? Natürlich hat Gott auch an manchen Orten besonders gewirkt, auch hier in Württemberg. Ja, das weiß ich, aber da müssen wir doch nicht hinpilgern. Das wollte ich einfach damit sagen. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Watchman Nee hat diesen ersten Punkt überschrieben mit dem Wort Sitze. Und wir wollen über geistliches Wachstum nachdenken. Ich habe das Thema nicht vergessen. Es war ein großer Exkurs, aber der war wichtig für den Anfang. Paulus sagt, dass Christus die Erlösung vollbracht hat am Kreuz. Er ist auferstanden, er ist zum Himmel zurückgegangen und hat sich zur Rechten Gottes in der Himmelswelt gesetzt. Wann setzt man sich? Wenn eine Arbeit vollbracht ist, dann setzt man sich. Christus hat das Erlösungswerk vollbracht und hat sich gesetzt. Zur Rechten Gottes. Wir sehen ihn nur einmal stehen, als Stephanus gesteinigt wurde. Da ist er nicht hocken geblieben, ja? Da sehen wir ihn stehen. Und nun macht Paulus etwas sehr Schönes. Er nimmt uns da mit hinein. In Kapitel 2, ihr habt ja den Epheserbrief vor euch, schreibt er, wir lesen die Verse 4 bis 6, weil sie so unglaublich tief sind. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt, Achtung, und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ich gestehe euch, ich habe 15 Jahre lang über diese Worte hinweggelesen. Sie haben mich überhaupt nicht berührt, ich habe es nicht geblickt. Und heute weiß ich, was das für eine wunderschöne Aussage ist. Wir dürfen mitsitzen mit Christus. Das bedeutet, ihr Lieben, wir sind zur Ruhe gekommen. Wir haben uns gesetzt. Ich werde manchmal gefragt, Herr Block, sagen Sie mir, was ist ein Christ? Können Sie das mit einem Wort, mit einem Satz definieren? Sage ich, ja, das kann ich. Da kann man natürlich viel sagen, aber ich drücke es so aus. Christen sind Menschen, die arbeiten nicht mehr für ihre Erlösung. Punkt. Ein Christ arbeitet nicht mehr für seine Erlösung. Habt ihr euch mal mit den Weltreligionen befasst? Alle Religionen zeigen den Leuten, sie müssen für ihre Erlösung arbeiten. Der Islam, die 5 heiligen Pflichten des Islam erfüllen. Die Buddhisten, den 8-teiligen Weg Buddhas durchmeditieren. Im Hinduismus, überall grausame Selbsterlösungsreligionen. Die Menschen müssen arbeiten, meditieren, Opfer bringen. Die müssen selber ihr Heil irgendwie erreichen. Und Christen sind Menschen, die arbeiten nicht mehr für ihre Erlösung. Die haben begriffen, ein anderer hat ein für alle Mal genug getan und er hat sich gesetzt und ich darf mit ihm sitzen. Versteht ihr, warum Watchman Nee mit diesem Gedanken Sitze den ersten Teil überschrieben hat? Wir sitzen, wir arbeiten nicht mehr. Wir haben uns gesetzt. Schaut mal, ihr habt euch alle gesetzt. Nur ich muss arbeiten, deswegen stehe ich jetzt hier, ja? Aber ihr habt euch alle gesetzt. Und besser kann man eine Woche nicht beginnen, als mit Sitzen. Indem wir uns im Gottesdienst heute Morgen bewusst machen, wir müssen nicht mehr für unsere Erlösung arbeiten. Wir danken ihm. Er hat ein für alle Mal genug getan und das gilt. Ein Christ arbeitet nicht mehr. Sollte mir jemand zuhören heute Morgen, hier in diesem Raum oder später die Aufnahme hören, der sich noch nicht gesetzt hat, im Bild gesprochen, der noch arbeitet, ich sage dir etwas, mein lieber Freund, du kannst arbeiten, du kannst beten und fasten und opfern und dich vorwärts und rückwärts überschlagen mit religiösen Übungen. Am Ende wirst du auf deinem Sterbebett liegen und die bange Frage im Herzen haben, habe ich genug getan? Reicht es aus? Und ich kann dir jetzt schon die Antwort geben, nein, es reicht nicht aus. Aber die Gnade reicht aus. Die Gnade reicht aus. Und die Gnade ist da. Christus hat sie erworben. Er hat sich gesetzt. Er hat ausgerufen. Es ist vollbracht. Und so beginnt Christsein mit Ruhen am Kreuz. Wir kommen zum Kreuz und hören auf mit unserer Selbsterlösungsreligion. Wir hören auf mit Arbeiten, mit Mühen, mit Anstrengen. Wir hören auf. Wir verstehen, was da geschehen ist. Wir nehmen es an. Und danken ihm dafür und dann gehört es uns. Dann sind wir drin in dieser Erlösung. Dann haben wir uns gesetzt. Unbedingt sitzen. Nun, wir wissen ja, Watchman Nee hat am Anfang der Bibel noch eine sehr schöne Entdeckung gemacht, die kann ich nicht verschweigen. Gott arbeitete 6 Tage an der Schöpfung und dann ruhte er am Sabbat, am 7. Tag. Christus arbeitete 6 Stunden am Kreuz und dann ruhte er am Sabbat, am 7. Tag im Grab, um am 1. Tag der Woche wieder aufzuerstehen. Seht ihr die Parallele, die wunderbare Parallele zwischen Schöpfung und Erlösung? 6 Tage, 6 Stunden. Und jetzt zu der Entdeckung, die Watchman Nee gemacht hat. Christus hat uns gesetzt, hat sich gesetzt. Und wir dürfen mitsitzen, er hat uns mitsitzen lassen und darum wollen wir lernen, ihr Lieben, das Ruhen in Christus ist wichtiger als das Tun für Christus. Ja, wir wollen ihm dienen. Mein ganzes Leben, seitdem ich gläubig bin, möchte ich ihm dienen. Seit 46 Jahren bin ich unterwegs, um ihm zu dienen. Das will ich unbedingt, aber immer in der richtigen Reihenfolge. Das Ruhen in ihm ist wichtiger als das Tun für ihn. Denn aller wirklicher Dienst muss aus der Gemeinschaft mit ihm kommen. Watchman Nee hat gesehen, hat entdeckt in seiner Bibel, dass Gott ja die Welt in 6 Tagen geschaffen hat und dass Gott in der 2. Hälfte des 6. Tages den Menschen geschaffen hat, also Adam. Und jetzt müsst ihr mal gut mitdenken, folglich war der erste volle Tag, den Adam hier auf dieser Erde verbrachte, ein Ruhetag, ein 7. Tag. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Also, der Adam, der wachte auf, zum ersten Mal geschlafen, und der war noch 100%ig gesund und vital. Und er ging zum Schuppen, hat den Rasenmäher geholt, wollte mal richtig loslegen. Und dann hat Gott gesagt, Adam, lass stehen den Krempel. Heute wird nicht gearbeitet. Heute ist Ruhetag. Er wollte die ganzen Früchte ernten da von den Bäumen. Nix da. Der musste sein Leben mit einem Ruhetag beginnen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und jetzt sagt Watchman Nee einen kongenialen Satz. Und der lautet so. Gott arbeitete bevor er ruhte. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. Das sehen wir schon in der Schöpfung bei Adam. Er musste sein Leben mit einem Ruhetag beginnen. Er durfte nicht arbeiten. Er musste zuerst ruhen. Der Mensch muss ruhen, bevor er arbeiten kann. Zuerst Stille, dann Aktivität. Zuerst ruhen, dann tun. Zuerst Sammlung, dann Sendung. Zuerst Maria sein und dann Martha. Und ist es nicht so, ihr Lieben, wir sind alle Martha-Naturen, auch wir Männer, ich auch. Es ist leichter, 5 solche Vorträge hintereinander zu halten, ohne Pause, als eine halbe Stunde im Gebet zu ruhen. Wir sind so schaffig. Wir sind Marternaturen. Wir müssen lernen, zuerst sitzen. Wir haben unser Christsein begonnen, indem wir uns gesetzt haben, indem wir nicht mehr für die Erlösung arbeiten. Jetzt geht's weiter. Wandle. Ab Kapitel 4 spricht Paulus kein einziges Mal mehr vom Sitzen, sondern dann spricht er vom Wandeln 5-mal. Und mit anderen Worten, wer sich gesetzt hat, wer die Erlösung ergriffen hat, das Heil in Christus angenommen hat, der kann wandeln, der soll wandeln, der muss wandeln. Jetzt spricht er nicht mehr von Sitzen, ja? Aber wir haben verstanden, der Wandel soll aus der Ruhe, aus der Gemeinschaft mit Christus kommen. Paulus schreibt, Kapitel 4, 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Kapitel 4, 17, Wandel im Kontrast zu den heidnischen Nationen, das erkläre ich gleich. Wandel in der Liebe, Wandel als Kinder des Lichts, Wandel als Weise. 5-mal spricht er vom Wandel. Wandel ist das Leben eines Christen, 24 Stunden am Tag, 176 Stunden in der Woche, oder wie viel sind, oder 168, vergesse immer. Aber auf jeden Fall die ganze Woche. Wir wandeln am Arbeitsplatz, wir wandeln in der Schule, wir wandeln im Urlaub, wir wandeln in der Gemeinde. Wo wir gehen und stehen, wir nehmen nicht Urlaub von Gott. Wir wandeln rund um die Uhr. Das meint Wandel, unser Leben als Christen. Wandel im Kontrast zu den heidnischen Nationen. Paulus sagt, als er über den Wandel spricht, Christen wandeln nicht mehr so. Die alte Pflanze, dieses Selbstsüchtige, das lassen wir verkümmern. Das ist vorbei. Wir wandeln so. Wir pflegen den neuen Menschen, die neue Pflanze, der Christus in uns, den wir ausleben wollen. Paulus sagt, wir wandeln nicht wie die Heiden, die Gott nicht kennen, die verfinstert sind im Verstand. Dagegen erneuert euch. Wir werden immer und immer wieder erneuert in der Lebensgemeinschaft mit ihm, über der Bibel, im Gebet, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Wir legen ab. Paulus schreibt ganz praktisch, wir legen ab die Lüge, wir legen ab den Zorn. Wir müssen immer wieder dieses Alte, was hochkommt in uns, ablegen und im Umkleideraum der Liebe Gottes das Neue anziehen. Nachahmer Gottes werden. Übrigens, ihr lieben Schriftgelehrten, ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus in seinen Lehrbriefen nicht ein einziges Mal mehr sagt, treibet aus. In den Evangelien, da werden auch noch Dämonen ausgetrieben und so. In den Lehrbriefen kommt das nicht mehr vor, treibet aus, sondern da steht immer, leget ab. Nicht, dass du denkst, ja, das geht, da muss man nur einen vollmächtigen Bruder finden und der legt einem die Hände auf und dann treibt er den Geizdämon aus und den Unreinheitsdämon und den Zorndämon. So geht das nicht. Der Weg der Heiligung, den sehen wir hier beschrieben. Wir legen immer wieder den alten Menschen ab, sobald er in uns hochkommt, und ziehen den neuen an. Immer und immer wieder. Das werden wir vielleicht noch auf dem Sterbebett machen müssen. Das ist biblische Heiligung. Ablegen und anziehen. Und wir wandeln nicht mehr in der Finsternis, da sind wir rausgerissen worden, sondern im Licht. Wir wollen nicht mal Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben, sondern weise wandeln, die Zeit auskaufen. Und wir saufen uns nicht voll Wein, Schnaps, Spirituosen, sondern wir wollen voll Geistes werden. Ich staune jedes Mal, wenn ich das lese, so selbstverständlich, wie wir Christen uns nicht mehr betrinken. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Du darfst einen guten Glas Wein trinken oder Bier oder was du magst, aber wir betrinken uns nicht. Das machen wir nicht mehr. So selbstverständlich sollen wir voll Geistes werden. Wir haben auch das Lied zu Beginn gesungen vor der Predigt. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste. Das war biblisch formuliert. Denn man kann den Heiligen Geist nur einmal in seinem Leben empfangen. Bitte nehmt das auf, ihr lieben Geschwister, wenn es euch nicht sowieso schon klar ist. Du kannst den Heiligen Geist nur einmal empfangen im Augenblick der Wiedergeburt. Aber du kannst tausendmal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Auch heute Morgen kann eine Stunde sein, wo wir neu mit dem Geist erfüllt werden, weil wir hier unter dem Wirken des Wortes und Geistes zusammen sind. Ich will euch nicht verwirren, aber jetzt seht ihr hier eine Folie. Der Manfred, der kriegt nachher alle diese Präsentationen. Ich habe das schon vorbereitet. Der Manfred kriegt sie, wenn ihr das irgendwie brauchen könnt. Alle Vorträge vom Donnerstagabend an bis heute Morgen könnt ihr euch bei Manfred später abholen. Ja, irgendwie, ihr dürft sie auch auf die Homepage laden. Ja, wie ihr das macht, ist mir egal. Guck mal, das ist nicht von mir. Ich habe das einen Teenagerkurs mit unseren Kindern durchgearbeitet und auf einmal komme ich aus dem Staunen nicht raus. Da hat der Autor erkannt, dass Paulus immer die Dinge nennt, die wir ablegen sollen. Das sehen wir hier links, hellblau, ablegen. Nennt die Dinge, die wir stattdessen anziehen sollen. Und dann gibt er auch noch eine Begründung. Das kommt jetzt ein bisschen schwach raus hier, das Rot. Aber ihr seht, da steht immer weil. Glaubt ihr, dass Paulus da in Rom in seiner Wohnung hin und her gegangen ist und hat sich das mühsam ausgetüftelt? Glaubt ihr das? Dann tut er mir aber leid, wenn ihr das glaubt, ja? Das ist Inspiration des Heiligen Geistes. Das ist ein innerer Beweis der Inspiration der Bibel. Schaut mal, wir nehmen nur die oberen beiden Zeilen. Wir legen immer wieder die Unwahrheit ab. Bitte glaubt nicht, dass ihr am Tag eurer Bekehrung die Lüge ein für alle Mal abgelegt habt. Die klebt uns an wie Pech und wir müssen sie immer wieder ablegen, die Wahrheit anziehen. Warum? Weil wir untereinander Glieder sind natürlich. Wir legen den Zorn ab, ziehen kontrollierten Ärger an. Warum? Weil es sonst Verletzte und Tote geben könnte, wenn Zorn unkontrolliert laufen gelassen wird. Seht ihr? Und so könnten wir das Ganze durchgehen. Könnt ihr machen, wenn ihr später diese Folie euch von Manfred besorgt habt. Und Paulus, der spricht über den Wandel des Christen. Er sagt, geistliches Wachstum geschieht so, indem wir in kleinen Schritten des Gehorsams umsetzen, was Gott uns zeigt. In einer Predigt, in einem Buch, in einem Gespräch mit einem anderen Christen, das wir führen. Ach, Gott hat mir schon Dinge gezeigt im Gespräch mit Nichtchristen. Sogar Nichtchristen sagen manchmal etwas, da denke ich, oh, danke Herr, das habe ich jetzt gerade gebraucht. Ja. Gott hat viele Möglichkeiten, uns Dinge zu zeigen und dann kommt es darauf an, sie umzusetzen. Paulus war ein sehr praktischer Mensch. Ihr wisst, dass er in seinen Briefen immer mit einem Lehrteil beginnt und dann wendet er die Sachen praktisch an. Macht er im Epheserbrief auch. Da sieht man es am deutlichsten. Die ersten drei Kapitel Lehre, die anderen drei Kapitel praktische Anwendung. Ja? Und er sagt auch, das Leben von Christen kann sich doch noch in der Finsternis abspielen, auch bei jedem von uns. Und er nennt zwei Bereiche. Kapitel 5, Vers 3 lesen wir noch. Kapitel 5, Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Er nennt zwei Bereiche, Unzucht und Habsucht. Habsucht ist die Sünde nach William MacDonald, die nie bekannt wird. William MacDonald hat 60 Jahre lang Sündenbekenntnisse gehört von Christen, die in seiner Gegenwart Dinge ins Licht gebracht haben. Und er sagt, niemals war einer dabei, der Habsucht bekannt hätte. Wisst ihr warum? Weil wir das Sparsamkeit nennen. Nicht ganz. Nichts gegen eine gesunde Sparsamkeit und Vorsorge. Dagegen ist die Bibel überhaupt nicht. Aber Habsucht ist definiert. Das ist eine Haltung, wo ich mich bereichern will, und bin geneigt, bin bereit dazu, auch krumme Dinge zu machen, illegale Dinge. Da geht es los mit der Schwarzarbeit, mit dem Krebsgeschwür unserer Gesellschaft. Ja, mit Rechnung oder ohne? Wir haben vor 25 Jahren, als wir von Mannheim zurück nach Hessen gezogen sind, da wo wir jetzt leben, im Landkreis Zünfeld, eine kleine Plockhütte bauen dürfen. Das haben jetzt nicht alle verstanden, aber macht ja nichts, ja. Also ich heiße Block, ja, deswegen haben wir eine Plockhütte gebaut, ein 111 Quadratmeter Häuschen, Fertighaus. Wir hatten kein Geld, wir hätten nicht mal eine Garage bauen können, wir hatten überhaupt kein Geld. Aber unsere Eltern und Schwiegereltern haben uns geholfen, wie das halt manchmal so ist. Da konnten wir ein kleines Häuschen bauen. Und es ging so knapp her mit dem Geld, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann, wenn die Angebote kamen von den Gewerken, also wir haben den Keller selber gebaut und so, dann kamen die Angebote, bin ich jedes Mal in Ohnmacht gefallen. Und wisst ihr, was dann je unisono kam von allen? Herr Block, es geht auch billiger, ohne Rechnung. Dann steckst du die Hälfte in deine Tasche, ich die Hälfte in meine, ohne Rechnung. Und ich kann euch sagen, ich versichere euch vor dem Angesicht Gottes, wir sind nicht einmal darauf eingegangen. Wir haben vorher gesagt, meine Frau und ich, wenn wir bauen, wir werden erstens nicht weniger spenden für das Reich Gottes. Da gibt es auch so Spezialisten, die fangen an zu bauen, zack, als erstes der Dauerauftrag für die Gemeinde gekündigt. Ja, jetzt Häusle bauen. Haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und zweitens werden wir keine Schwarzarbeit. Nichts Illegales. Und Gott hat uns so gesegnet. Er hat uns so gesegnet, weil wir diesen Weg gegangen sind. Wir sind nicht darauf eingegangen. Die ganze Bande, bis zum Architekten, alle waren sie bereit, ohne Rechnung. Und wir sind nicht darauf eingegangen. Es gibt auch ehrliche Handwerker. Ich will nicht den Eindruck erwecken, alle würden das machen. Aber bei uns war es so. Und darum, bitte, habt nicht das falsche Denken im Kopf. Die in Stuttgart und die erst in Berlin, die schmeißen die Milliarden raus, dass es nur so brummt und ich soll nicht ein paar hundert oder paar tausend Euro sparen bei der Steuer. Nein, sollst du nicht. Weil die Bibel sagt, Steuer dem Steuer gebührt und Zoll dem Zoll gebührt. Ich bin immer wieder zu Vorträgen in der Schweiz. Ihr macht euch keine Vorstellung, was das für ein Aufwand ist, um diese Bücher, die hier liegen, mit in die Schweiz zu nehmen. Da macht ihr euch keine Vorstellung. Da renne ich von Pontius zu Pilatus. Da muss ich schon im Zoll in Fulda anmelden. Dann komme ich an die Grenze. Zuerst Deutsch, dann rüber zu den Schweizern, wieder zu den Deutschen. Ich hänge da manchmal 3 Stunden am Zoll. Um die Bücher in die Schweiz zu bringen, da muss der arme Schweizer Staat 2,5% Mehrwertsteuer von diesen Büchern kassieren. Ja, sonst geht der pleite, ja. Und deswegen soll er die doch haben, die 2,5%. Und sonst, ich darf die nicht in die Schweiz schmuggeln. Das ist kein kommunistisches Land. Da muss ich ehrlich sein oder die Bücher zu Hause lassen. Da sind manche Christen so großzügig. Und der Herr Jesus, lest doch mal die Evangelien. Er hat gesagt, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht korrekt umgeht, wie soll ich euch denn das Wahre anvertrauen? Lest das doch bitte und seid ehrlich. Und wenn jetzt hier jemand rote Ohren kriegt, ich will gar nicht so genau hingucken, dann bring das in Ordnung, wenn du irgendwo zu großzügig warst. Und die jungen Leute, damit die auch was haben zum Nachdenken, illegale Computerprogramme sind auch Sünde. Kommt ein Nachbar, sieht hier bei mir auf dem Rechner das Programm Acrobat, nicht den Reader, der ist kostenfrei, aber das Programm, das hat 350 Euro gekostet. Sagt er, bist du bekloppt, hast du das gekauft, das hättest du doch von mir kriegen können, schwupp, wäre das auf deiner Festplatte gewesen. Da habe ich ihm gesagt, hör mal, du weißt doch schon, dass ich Christ bin, ich habe ein Lebensmotto, ich möchte vor Gott und vor Menschen ein gutes Gewissen haben. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Vor Gott und vor Menschen ein gutes Gewissen. Und das gute Gewissen haben etliche von sich gestoßen, über Bord geworfen. Und dann wirst du im Glauben Schiffbruch erleiden, wenn du das gute Gewissen über Bord wirfst. Mach das nicht. sei korrekt in all diesen Dingen, auch mit Versicherungen. Ich habe vor 3 Wochen einen Autounfall gehabt. Auf der Autobahn hat mir ein Lastwagen mein Auto total kaputt gefahren. Bei Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen. Dann, jetzt geht's los, der Kampf mit der Versicherung, mit dem Gutachten und so weiter. Sogar ein Rechtsanwalt sagt zu mir, ach Herr Block, den Vorschaden, den brauchen Sie nicht angeben. Das sieht ja jetzt keiner mehr. Den brauchen Sie nicht annehmen. Das Geld können Sie einkassieren von dem Vorschaden. Habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das ist nicht korrekt. Dann musste der Gutachter nochmal ein neues Gutachten machen, weil er den Vorschaden übersehen hat. Habe ich drauf bestanden. Ich hätte 3.500 Euro in meine Tasche stecken können. Das geht nicht. Das sieht doch der Herr. Der sieht, ob wir hier dieses machen. Jetzt werde ich euch mal kurz beleidigen. Wisst ihr, wie man das nennt? Guckt, ich muss erst das zeigen. Voltaire, der hat einen bösen Satz gesagt. Der Spötter von Frankreich, der Voltaire, der hat sich die Christen seiner Zeit damals angeguckt und hat gesagt, wenn es ums Geld geht, haben sie alle dieselbe Religion. Und jetzt kommt die Beleidigung. Das nennt man außerhalb von Württemberg schwäbisches Schwimmen. Entschuldigung, schwäbisches Schwimmen. Man sagt, die Schwaben würden so schwimmen, ja? Ach, das müsst ihr ja selber wissen, ob das stimmt, ja? Schwäbisches Schwimmen. Habt ihr noch nie gehört? Wir in Hessen nennen das schwäbisches Schwimmen. Aber ich sage euch, die Hessen können das auch und die Westfalen und die Ostfriesen, die können das alle. Wenn es ums Geld geht, haben alle dieselbe Religion. Und diesen bösen Satz von Voltaire, den müssen wir mit unserem Leben widerlegen. Den müssen wir widerlegen. Unbedingt. Und wenn es etwas kostet, in anderen Ländern der Welt kostet es Christen die Freiheit. In anderen Ländern kostet es das Leben, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und wir fangen an, hier ein paar hundert Euro oder auch ein paar tausend, da hört bei uns das Christsein auf. Das kann nicht sein. Ihr Lieben, bitte, seid korrekt im Umgang mit Geld, mit Versicherungen, mit BAföG, mit dem ganzen Kram, vor allem mit Steuern. Seid korrekt. Und der zweite Bereich, wo sich Wandel auch in der Finsternis abspielen kann, ist eben Unzucht. Ich will da nicht lange stehen bleiben. Ich will nur den einen Satz sagen, auf keinem Gebiet ist es dem Teufel gelungen, die gute Gabe Gottes so gründlich in den Schmutz zu ziehen, wie auf dem Gebiet der Sexualität. Das wissen alle hier im Raum, die älter als 12 Jahre alt sind. Und das ist leider so. Und ich will niemand anklagen. Ich bin selber froh, wenn ich auf diesem Gebiet gut durchkomme. Aber ich muss euch allen sagen, wir dürfen uns nicht an einen Wandel in der Finsternis gewöhnen. Jeder von uns kann mal was Falsches hören. Jeder kann etwas Falsches angucken. Jeder kann an einen falschen Ort gehen. Das kann jedem von uns passieren. Das ist auch nicht der Weltuntergang, sondern wir müssen dann sofort wieder ins Licht und um Reinigung bitten und sagen, Herr, mit diesem Wandel in der Finsternis habe ich nichts zu tun. Ich will im Licht leben. Vor einem Jahr oder so habe ich diesen Satz gelesen und kann nicht sagen, von wem er stammt. Da hat jemand gesagt, der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich immer bei deiner Sünde. Du alter Lügner, du alter Zornpinkel, sagt man in Österreich, ja, und du alter Hurer und so weiter. Aber Gott, der kennt zwar genau deine Sünde, aber der ruft dich immer bei deinem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Quelle leider nicht bekannt. Müssen wir jetzt nicht googeln, ja, ist ja egal. Ist ein sehr schöner Satz. Wir werden in wenigen Minuten schließen, aber noch dieser Gedankengang. Paulus wusste, er spricht über den Wandel eines Christen in dieser glaubensfeindlichen Welt. Er wusste, wir brauchen einen Orientierungspunkt. Ich bin auch immer wieder auf Freizeiten mit Gemeinden, auch in Österreich. Und da waren wir da in Oberösterreich unterwegs und die Gemeinde hatte eine Wanderung angesetzt und zwar zu einem Aussichtsturm. Und das Schöne war, wir sahen den Turm schon an dem Platz, wo wir losgelaufen sind. Wir konnten ihn schon sehen. Da ist das Ziel. Und dann kamen wir immer näher und dann waren wir dort bei dem Turm. Und das war sehr angenehm. Wenn ich das vergleiche mit meiner Zeit bei der Bundeswehr, wo sie uns nachts bei Lehrgängen irgendwo in der Pampa rausgeworfen haben, im Dunkeln, und wir nicht wussten, wo wir sind und wie lange wir marschieren müssen, um wieder Land zu sehen. Ja, das war ätzend. Verglichen damit, da hatten wir keinen Orientierungspunkt. Und wir brauchen einen Orientierungspunkt, und schaut mal, was Paulus macht. Er stellt uns hier im Epheserbrief viermal Christus vor Augen. Viermal. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt, so wie Gott in Christus euch vergeben hat, so sollen wir vergeben. Wie Christus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sollen wir Ehemänner lernen, unsere Frauen zu lieben. Viermal Christus, Christus, Christus und noch einmal Christus. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus im Epheserbrief keinen einzigen alttestamentlichen Heiligen nennt? Keinen einzigen. Es sollte nichts von Christus ablenken. Im Römerbrief macht er das, spricht er von David, von Abraham. Im Epheserbrief kein alttestamentlicher Heiliger. Und dann fasst er den Wandel eines Christen genialerweise mit einem einzigen Satz zusammen. Er zitiert aus dem Alten Testament und baut hier diesen Satz zusammen. Ihr seht, Zitat, Anführungsstriche. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Falls ihr eine Übersetzung habt, die an dieser Stelle übersetzt, und der Christus wird dich erleuchten, dann erlaube ich euch, das durchzustreichen. Das ist falsch, das kann ich euch versichern. Da hat Luther einen kleinen Schnitzer gemacht. Der hat die Bibel grandios übersetzt mit den wenigen Hilfsmitteln, die er hatte. Aber hier hat er einen Schnitzer gemacht. Nein, die Epheser waren schon längst erleuchtet. Die waren schon erleuchtet. Der Christus, der brauchte sie nicht erleuchten, der wird dir leuchten. Wisst ihr, was Paulus hier sagt? Er sagt, nicht die alttestamentlichen Heiligen leuchten uns, nicht die katholischen und orthodoxen Heiligen leuchten uns, nicht Albert Schweitzer leuchtet uns, nicht mal Mutter Teresa leuchtet uns. Christus wird dir leuchten. Das sagt er hier. Der Christus wird dir leuchten. Er ist unser Orientierungspunkt. Ihm folgen wir nach. Wir heißen nach ihm. Wir sind nach ihm benannt. Christen sind solche kleine Christusse. Die wollen so leben wie er. So gehen wir durch diese Welt und so wandeln wir mit dem Blick auf ihn und wollen ihn nachahmen und wollen so sein wie er. Wie weit uns das gelingt, ist auf dem anderen Blatt, ja. Aber das soll unsere Haltung sein. Und dann kommt noch der dritte Punkt, keine Sorge, den nenne ich nur noch. Wir sind super in der Zeit. Stehe, sitze in der vollbrachten Erlösung. Wir haben uns gesetzt. Ich hoffe alle. Wir haben uns gesetzt. Wandle im praktischen Gehorsam. Setze in kleinen Schritten des Gehorsams um, was Gott dir zeigt, auch heute Morgen in dieser Predigt. Und dann stehe gegenüber dem Feind, sitze, wandle, stehe. Das sind die drei Imperative, die Watchman Nee hier zu Recht herausgegriffen hat als Gliederungspunkte für den Brief. Und schaut, über die Waffenrüstung, über die er dann in Kapitel 6 spricht, wird ja sehr oft gepredigt. Das kann ich mir jetzt sparen, ja, und kommt in jeder dritten Jungscha-Stunde dran, weil die Jungs das so lieben, ist ja klar. Er nimmt die 7 Teile der Waffenrüstung eines römischen Legionärs und wendet sie geistlich an. Warum hat er das gemacht? Weil Paulus in Rom, ich habe vor 2000 Jahren dieses Foto mal eben gemacht, ja, in der kleinen Zeitreise. Also wir sehen da Paulus in seiner Wohnung in Rom, er wird gefangen gehalten und er hat mindestens einen römischen Soldaten, einen Elitesoldaten neben sich, er ist sogar an ihn gekettet, da seht ihr es, und er hat den ganzen Tag rund um die Uhr, er hat 4 Soldaten, alle 6 Stunden wechselten die, hat er an sich gekettet gehabt, der konnte die genau studieren, ja, und dann nimmt er die Waffenrüstungsteile des römischen Legionärs und wendet sie geistlich an, ist doch großartig, ja, manchen ist das zu martialisch, weil da auch vom Schwert und Schild und Spieß und so die Rede ist, ja, aber es ist alles geistlich zu deuten, Wenn ihr das mal sehen wollt, so die römischen Legionäre, wie die ausgesehen haben, so haben die die ganze bekannte damalige Welt erobert. Das waren Kampfpanzer auf zwei Beinen. Die waren fast unverwundbar. So sind die vorgerückt. Und das hat Paulus neben sich gesehen und hat das genommen und geistlich angewendet. Ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht weiter ausführe. Ich schließe mit einem geistlichen Vierzeiler. Die ersten beiden Zeilen kennt ihr, das weiß ich. Die sind sehr bekannt. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das kennen wir. Es geht aber noch weiter. Zweifel sind vom Teufel. Und Siegen kommt nicht vom Liegen. Tja, hat Paulus vom Liegen gesprochen? Er hat gesagt, sitze, wandle, stehe. Vom Liegen und auf allen Vieren rumkriechen hat er nicht gesprochen. Aber seien wir ehrlich, manchmal liegen wir, manchmal bewegen wir uns robbend vorwärts geistlich. Vielleicht ist jemand heute Morgen im Bild gesprochen liegend hier reingekrochen oder irgendwie aus der Bahn geworfen. Das kann sein, aber du darfst wieder aufstehen. Es ist Gottes größte Freude, seine gefallenen Kinder wieder aufzuheben. Unsere Enkelkinder, wir haben es gesehen in den letzten Jahren, wie eins nach dem anderen laufen gelernt hat. Und da fällt auch mal eins hin, ja, stolpert und zack, liegt's da. Ja, glaubt ihr, mein Sohn, der hätte die aufgenommen und gesagt, ach, du lernst das Laufen nie, wir tragen dich für den Rest deines Lebens, ja. Nein, man klopft die aus, wenn sie schmutzig geworden sind und stellt sie hin und bald rennen sie dir davon, bald haben sie den Bogen raus. Und so auch mit unserem Gott, es ist seine größte Freude, seine gefallenen Kinder wieder aufzuheben. Und wir machen das ja auch mit unseren Kindern. Darum, Siegen kommt nicht vom Liegen. Wenn du gerade liegst, steh wieder auf und laufe, sitze, wandle und stehe. Ja, da ist das Wort, auf das der eine oder andere vielleicht schon gewartet hat, aber wir sind ja immer noch im Rahmen. Ich möchte mich zunächst erstmal ganz herzlich bedanken. Ich war zum ersten Mal hier bei euch in der Süddeutschen zum Dienst. Ich war schon sehr oft in Wallstätten, das wissen die Geschwister, die von der Versammlung hier sind, aber noch nie bei euch. Und ich kann euch aufrichtig sagen, es hat mir gut gefallen. Ich habe gestern zu Markus gesagt, mir kommt vor, als würde ich euch schon 30 Jahre kennen. So vertraut war das. Ich durfte auch gute schwäbische Hausmannskost genießen. Bei Elisabeth und Manfred gab's Maultäschle und gestern bei Weißers gab's Linsen und Spätzle, also besser geht's gar nicht, ja. Die schwäbischen Gerichte schlechthin habe ich genossen, vielen Dank. Und bei Merkles bin ich auch noch zum Kaffee gewesen und gewohnt habe ich hier 150 Meter da in diese Richtung, bei Böchers und Zagowatzkis. Und mit denen bin ich schon lange verbunden und befreundet. Das war auch alles prima. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, dass ihr mich eingeladen habt. Und also mir ging's gut hier bei euch. Ja? Wie es euch ging, weiß ich nicht. Ich habe eine letzte Gelegenheit, noch ein paar Bücher vorzustellen. Das hier hatten wir schon mal am Freitagabend, aber da waren ja viele nicht dabei. Das ist mein persönliches Lieblingsbuch. Außer der Bibel. Die Bibel natürlich in einer anderen Liga, aber vom Menschen geschrieben. Ich bin durch kein vom Menschen geschriebenes Buch so gesegnet worden wie von Fritz Binde, der aus dem Pietismus kommt und der hier ganz wunderbare tiefe Gedanken entfaltet hat. Hans-Peter Reuer, den kennen sicher viele vom Namen und haben Vorträge gehört. Ich war auch mit ihm sehr eng verbunden und leider ist er abgestürzt am 17. August 2013. Ich werde den Tag nicht vergessen, weil ich ihn da besuchen wollte. Ich war nur 30 Kilometer weg entfernt in Altenmarkt und dann kam schon die Nachricht, dass er tödlich verunglückt ist. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Das ragt für mich heraus. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Wir haben heute über geistliches Wachstum nachgedacht. Ihr Lieben, ihr müsst lesen, wenn ihr geistlich wachsen wollt. Ihr müsst lesen oder hören, ja, wenn es mit den Augen nicht mehr geht. Aber man muss zuerst die Bibel, aber dann auch gute geistliche Literatur, die einen weiterbringt. Das ist ein Buch. Das gehört zu den 10 besten, die ich je gelesen habe. Vor 2 Jahren etwa habe ich dieses Buch in die Hände bekommen und gelesen und ich muss euch sagen, zielstrebig, auf Englisch Finishing Strong, stark abschließen. Es hat meine Frau und mich so gepackt, wir haben ganz neu unser Leben durchgedacht und vor dem Herrn und gesagt, wenn wir noch ein paar Jahre haben, wir wollen unbedingt stark abschließen und nicht mit Ach und Krach und schon gar nicht schlecht. Das Buch kann ich euch sagen, also wenn ihr das sehen würdet, das ist genauso bunt wie meine Bibel, das Buch, das ich gelesen habe. So viel habe ich angestrichen und ausgeschrieben. Wer so ein dickes Buch nicht schafft, da liegt auch das Hörbuch. Das Buch gibt es auch zum Hören. Es gibt auch Dinge, die uns im geistlichen Leben helfen oder auch beeinträchtigen können. Ich höre viele Vorträge, auch über Smartphone. Wenn ich nachher losfahre, werde ich schon die Predigt hören, die jetzt gerade bei uns in meiner Heimatgemeinde gehalten wurde. Die werde ich jetzt gleich hören. Wie dein Smartphone dich verändert, 12 Dinge, die Christen alarmieren sollten. Ich habe das Buch gelesen. Einige Eltern sollten das lesen und auch die in der Jugendarbeit tätig sind. Kann es euch nur empfehlen. Derselbe Autor hat auch über KI jetzt ein Buch veröffentlicht. Das muss nicht jeder lesen. Aber wer in dem Bereich beruflich zu tun hat mit Technik und KI, kann sich das ja mal anschauen. Und zuletzt kein Buch mehr. Eine DVD. Eine Toolbox Gemeindebau. Stört euch bitte nicht an diesem Begriff Gemeindebau, aber ich hoffe, ihr wollt auch Gemeinde bauen hier. Und ich habe das so genannt, das heißt auf Deutsch Werkzeugkasten. Aber das versteht heute niemand, das muss man Toolbox nennen, ja, sage ich jetzt ironisch. Da sind 165 Vorträge drauf. Ihr habt jetzt 5 gehört, da sind noch 160 weitere. Also wenn ihr die Toolbox habt, brauche ich in den nächsten 30 Jahren nicht mehr kommen zu euch. Habt ihr genug Stoff? Ja, nein, so meine ich das natürlich nicht. Aber alles, was Gott mir geschenkt hat, was irgendwie nützlich schien und anderen schon geholfen hat, ist hier drauf in MP3 zum Hören. Auch 370 Textdateien und hier 45 PowerPoints, so wie ich das mache, so in dieser schlichten Art. Kostet im Buchhandel 14,90 Euro, ist ja eine DVD, aber das könnt ihr für glatte 10 Euro mitnehmen, für euch selbst oder zum Weitergeben. Ich kriege Briefe aus vielen Ländern der Erde, wo Missionare diese Toolbox geschickt bekommen haben, wo Leute wach waren und haben gesagt, das kann der Bruder brauchen oder die Schwester. Und dann kriegte ich Briefe aus der inneren Mongolei und aus den Anden von Peru, wo diese Toolbox hingekommen ist und wo sich Leute bei mir bedankt haben. Vielleicht unterstützt ihr auch Missionare. Schickt ihnen diese Toolbox, das ist wie eine Kiste Bücher, so viel ist da drin, ja, und die können das alles verwenden, in ihre Sprachen übersetzen, ist alles freigegeben. So, jetzt ist aber der Werbeblock zu Ende. Wir wollen natürlich mit Gebet schließen und wir neigen uns zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir heute Morgen von ganzem Herzen für dein Wort, für die ganze Bibel und heute besonders für den Epheserbrief, der so eine Tiefe hat, dass wir es gar nicht ausschöpfen können. Aber danke für diese Punkte, die wir von Watchman Nee gehört haben, sitze, wandle, stehe. Hilf uns, dass wir unser geistliches Leben so beginnen oder begonnen haben, indem wir nicht mehr für unsere Erlösung arbeiten, indem wir dann praktisch umsetzen im Gehorsam, was du uns zeigst und dass wir auch stehen gegenüber dem Feind. Herr, ich möchte dich für jeden meiner lieben Geschwister hier bitten, meiner lieben Zuhörer, sprich ihn an, da wo er jetzt steht, und fache in uns allen das Feuer an, die Bereitschaft, den Wunsch, weiter geistlich zu wachsen, dass wir nicht zurückgehen, nicht stehen bleiben, sondern weiter wachsen dürfen, hin zu dir, dem Haupt und dem Haupt Christus. Ja, so wollen wir dir danken, auch für diese Tage, die wir hier zusammen haben durften. Ich danke dir für diese Gemeinde, die sich hier in diesem Haus versammelt, und möchte sie dir anbefehlen für ihren weiteren Weg. Und ich bitten, Herr, lass sie ein Leuchter sein hier an dieser Stätte für Waldstätten und für Balingen und die ganze Umgebung. Darum bitte ich dich von Herzen im Namen Jesu Christi. Amen.